Vorschusslorbeeren machen mich immer so furchtbar verlegen. Aber er hat vollkommen recht, wer weiß, ob hinterher noch was kommt in der Richtung. Von daher vielen Dank. Ja, Predigt.
Predigt. Scheint heute irgendwas mit Noten und Ähnlichem zu tun zu haben. Wir fangen aber mit einer etwas anderen Geschichte an. Und ich hoffe, ihr werdet rausfinden, dass die Predigt durchaus zum Gesamtthema des Tages passt. Jesu Einzug in Jerusalem. Ja? Das ist der Esel. Ich lese das mal kurz vor. Jesus ist in der Nähe Jerusalems, gegen Ende seines Wirkens auf der Erde. Und es begab sich, Lukas 19, Abvers 29, er war nahe bei Bethanien und er kam an den Berg, der Ölberg heißt, und er sandte zwei Jünger und sprach, geht in das nächste Dorf, das hier vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, dann findet ihr ein Füllen, also einen jungen Esel, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Wenn jemand fragt, warum macht ihr das? Dann sagt, der Herr bedarf seiner. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass das Leben als Christ ausgesprochen spannend sein kann. Ne? Geh mal hin und stiehl einen Esel und wenn du gefragt wirst, wozu, dann sagst du, der Herr bedarf seiner und du wirst in Sekunden rausfinden, ob du die Stimme Gottes richtig gehört hast oder nicht. Die er gesandt hatte, die gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie das Füllen losbanden, sprachen die Herren zu ihm, die Herren des Füllens, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus drauf. Also die hatten offensichtlich von Jesus gehört, ist ja klar, wer da. Sie warfen die Kleider auf dieses Füllen und setzten Jesus drauf. Als er jetzt hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Also die warfen ihre Kleidung in den Schmutz. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, da fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über all die Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Das heißt, Jesus sitzt auf diesem Esel und reitet nach Jerusalem rein. Wenn ihr die ganze Wahrheit wissen wollt über diese Geschichte, es gibt Unterlagen zur Predigt, da ist diese Geschichte beschrieben aus der Sicht des Esels. Ja? Aus den Memoiren eines Esels, Teil 4. Also jetzt eines echten Esels. Jesus reitet nach Jerusalem rein und da gibt es Menschen, die am Wegesrand stehen. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Menge rein. Ja? Wir stellen uns vor, er kommt da von ganz weit her geritten auf seinem Esel und dann stupst uns einer an und sagt, du guck mal da drüben, der kommt tatsächlich zum Fest. Das ist doch der Messias, das ist doch der, der all diese wundervollen Taten getan hat. Ja? Und dann sieht man, wie die Ersten anfangen, ihre Klamotten in den Schmutz zu schmeißen, damit der Esel gut laufen kann, damit selbst der Esel seine Füße nicht dreckig macht. Und die Ersten reißen Palmwedel ab und wedeln damit und winken damit und werfen auch die in den Schmutz. Und der Esel kommt näher und wir lassen uns anstecken. Ja? Wir stehen da und wir jubeln, wir schreien, ja, da kommt der Sohn Gottes, da kommt der lebendige König, da kommt er, der Herrscher, da kommt der, der in Ewigkeit regieren wird. Ja? Das ist Lobpreis. Das ist Lobpreis, der da ausbricht. Ja? Und wenn wir in dieser Menge stehen und uns von allen anstecken lassen und begeistert sind, dann kommt irgendwann der Moment, in dem dieser Esel mit Jesus näher kommt. Und er kommt näher und er kommt näher. Und wir jubeln und wir freuen uns. Und dann steht dieser Esel, wir sind hier in der Menge, vor uns. Und plötzlich macht er einen Moment Pause. Und Jesus wendet sich zu uns und schaut uns an. Er schaut uns in die Augen. Und in dem Augenblick ist es völlig egal, wer außenrum ist. In dem Augenblick, da verschwindet die ganze Menge, da verschwindet alles außenrum und da ist nur er und wir. Auch wenn die ganzen Leute noch da sind, so wie wir vorher gesagt haben im Lobpreis und gesungen haben, ja, egal wer außenrum ist, egal mit wem wir zusammen sind, in dem Augenblick gibt es nur ihn und uns. Wir sind in der Mitte und wir preisen ihn weiter und beten ihn an, aber das ist diese Beziehung, diese Nähe, diese Intimität, die in dem Moment entsteht. Und das geht dann in die Anbetung rein. Wir sprechen heute also ein paar ganz, ganz kurze und einfache Punkte über das Thema Anbetung. Anbetung hat was mit Intimität und Nähe zu tun. Vielleicht bist du da, vielleicht zum ersten Mal, sitzt in der letzten Reihe und denkst dir, was haben die alle, sind die alle sehr seltsam? Anbetung, würde ich sagen, wenn man das mal definieren möchte, das ist die natürliche Reaktion des Menschen auf Gott. Das ist die natürliche Reaktion, wenn der Mensch Gott erkennt. Wenn der Mensch Gott erkennt, wenn Gott nahe kommt und der Mensch beginnt zu erkennen, wer da ist, dann beginnt er anzubeten. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Es gibt noch ein paar andere, Gottesfurcht oder Liebe, aber Anbetung ist einer davon. Ja. Ihr erinnert euch, der Jünger, von dem berichtet wird, dass Jesus ihn lieb hatte, Johannes, der sieht zu Beginn der Offenbarung Jesus in verherrlichter Gestalt und er fällt zu Boden und betet an. Das ist die natürliche Reaktion des Menschen, darauf Gott kennenzulernen. Und das hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja. Wir Deutschen sind da eher so verstandesorientiert, das ist auf Nummer sicher, da kann man sich nicht so verführen lassen. Wir sind da eher so, ja, Gott ist gut, das habe ich jetzt verstanden, er ist mein Vater, Gott sei Dank. Ach so, ich meine, ja, ihr wisst, wie ich es meine. Das ist eher so unser Niveau. Aber Anbetung und diese Beziehung zu Gott, die hat wahnsinnig viel mit Gefühlen zu tun und hat viel damit zu tun, seine eigene Sicherheit loszulassen und sich diesem Jesus, diesem Gott hinzugeben. Anbetung, wie gesagt, die natürliche Reaktion des Menschen darauf, dass Gott sich offenbart. Wir sind dazu berufen. Warum? Wo steht das? Im Wort Gottes? Psalmen? Eigentlich ist das ganze Buch voll davon. Es berichtet davon, dass Gott sich offenbart und es berichtet davon, wie Menschen sich verhalten danach und es gibt viele Stellen, wo wir aufgefordert sind dazu. Also, dieser erste Punkt, ich habe vier Punkte. Dieser erste Punkt, Lobpreis, ist eine Reaktion darauf, wenn wir erkennen, wie gut Gott ist. Anbetung, das ist eine tiefere Reaktion, wenn wir merken, dass wir von Gott erkannt sind und wenn wir Gott erkennen. Anbetung hat viel mit Gefühlen zu tun und Anbetung ist das, wofür der Mensch eigentlich gemacht ist. Gut, ein anderer Punkt. Hier kommt ein junger Mann, der seine Angebeteten Blumen bringt. Er ist von ihr völlig hingerissen. Er hat diesen Blumenstrauß in der Hand, er kommt auf sie zu und sagt, du bist meine Angebetete. Du bist wundervoll. Wenn ich dich sehe, mein Herz geht über. Ich kann kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Ich bin so hingerissen. Ich denke an nichts anderes mehr als an dich. Ich kann manchmal sogar nichts essen, weil ich so hingerissen bin von dir. Ich bin ergriffen von deiner Schönheit. Ich bin, ja. Ist das so ein jemand, der seine Freundin anbetet? Könntet ihr euch sowas vorstellen? Ja? Ja? Das ist doch so, das klingt plausibel. Es ist okay. Ist das alles, was er macht, gut? Hallo? Lebt er noch? Außer wenn er verheiratet ist, dann ist es seine Frau natürlich. Ja? Gut. Also, dieser Mann, der ist völlig weg. Du bist für mich das Größte. Dann haben wir da noch ein anderes Pärchen. Und dieser junge Mann, der hat seiner Angebeteten ebenfalls Blumen mitgebracht. Und er sagt, du bist für mich das Allerschönste. Du bist so wundervoll. Weißt du, dein Lächeln, deine Augen. Wenn du mir entgegenkommst, wenn wir uns begegnen, ich sehe dich und die Art und Weise alleine schon, wie du gehst und wie du sprichst und wie du denkst. Und merkt ihr einen ganz kleinen Unterschied zwischen den beiden? Der erste ist so das Modell, ich bin völlig hingerissen. Ich bin so, ich kann kaum essen, ich kann kaum schlafen, ich kann kaum dies und jenes. Und manchmal sind wir in der Anbetung so. Und der zweite ist, du bist, du hast, dich liebe ich. Ja? Bei Anbetung, da geht es nicht um mich, um meine Gefühle, um mein Freiwerden, sondern es geht um Gott. Ganz, ganz viele Sachen können wir aus der Beziehung von Menschen untereinander lernen für die Beziehung, die Gott mit seinen Kindern haben will. Also ihr versteht den Punkt, ja? Anbetung, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, wie ich mich fühle, es geht nicht darum, wie ich verändert werde, es geht nicht darum, wie ich und so weiter, sondern es geht um Gott. Es geht darum, wie er ist. Da gibt es etwas, das nennt sich Teila. Wer hat diesen Begriff schon mal gehört? Oh ja. Teila ist hebräisch und stammt aus der Bibel. Die ersten Teile von Anbetung, die haben noch gar nichts unbedingt mit Singen zu tun. Das muss man mal sagen. Dass wir Gott erkennen und dass Gott uns nahe kommt und dass wir ergriffen sind und dass wir darauf reagieren, das muss nicht unbedingt gesungen sein. Genauso die Anbetung, die sich ausrichtet auf ihn statt auf uns selbst, das hat auch noch nichts mit Singen zu tun unbedingt. Aber dieser Punkt, dieses Tehila, das ist ein Begriff, der in der Bibel vorkommt und der meistens übersetzt wird mit ein neues Lied. Ich habe mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, das soll ja eine Predigt sein, da machen sich Bibelstellen immer gut. Psalm 33, singt dem Herrn ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Klang. Zwei Seiten weiter. Er, der Herr, der zog mich aus dem grausamen Grube, aus Schmutz und Schlamm. Er stellte meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sie werden sich fürchten und sie werden auf den Herrn hoffen. Ja, da haben wir schon ein paar ganz interessante Sachen drin, nämlich Gott hat uns aus Schmutz und Schlamm befreit. Er hat uns rausgezogen aus dem Schmutz der Sünde. Er hat uns rausgenommen aus dem, was uns gefangen gehalten hat. Hat uns weggebracht von dem, wie wir waren und wie wir glaubten, dass wir sein müssen. Ja? Viele Menschen kämpfen mit schlechten Gewohnheiten, mit Sünden, mit all diesen Dingen. Und Gott hat uns rausgezogen, er hat uns rausgezogen. Und das ist ein Grund dafür, dass wir ihm singen, dass wir ihn loben, dass wir dieses neue Lied im Herzen haben. Er hat ein neues Lied in meinen Mund gegeben, um Gott zu loben. Das ist das, was wir heute gemacht haben zum Teil. Menschen kommen und sagen, Gott hat mein Leben so verändert. Was ihr heute gehört habt, das waren ein paar Kleinigkeiten, die letzte Woche passiert sind. Entschuldigung, Kleinigkeit ist natürlich nicht, wenn jemand bewahrt ist. Aber das allergrößte Wunder ist, dass ich ein schlechter Mensch war und dass Gott, ohne dass ich was dazu beigetragen hätte, mich genommen hat und rausgezogen hat aus dieser Schlechtigkeit und mir neues Leben gegeben hat. Mich reingebracht hat in die Beziehung zu ihm, in seine Gegenwart. Mich fähig gemacht hat, ein Kind Gottes zu sein und seinen Geist mir gegeben hat. Und das bewirkt, dass in meinem Herzen ein Lobpreis aufbricht. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Und ich kann manchmal gar nicht anders als singen, wie meine Dusche zu erzählen weiß. Noch mal ein paar Seiten weiter. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn die ganze Welt. Lobt seinen Namen. Verkündet von Tag zu Nacht sein Heil. Gott, ich will dir singen. Wieder einige Seiten weiter. Ein neues Lied. Ich will dir spielen. Auf den Seiten. Also die Sache scheint wichtig zu sein. Sonst wäre sie nicht so oft in der Bibel. Sie kommt eigentlich in sehr, sehr vielen biblischen Büchern vor. Und wir fragen uns manchmal, was das ist. Singt dem Herrn ein neues Lied? Zum einen habe ich beschrieben, wie das in uns entsteht, dieses neue Lied zu singen oder zu sprechen. Im Neuen Testament heißt es dann, singt einander Psalmen und Lobgesänge. Oder lobt den Herrn über die Dinge, die er in eurem Leben getan hat. Muss also nicht unbedingt gesungen sein. Aber manche denken sich, das muss jetzt ein neues Lied sein. Wenn das schon mal einer vorher gesungen hat, dann gilt es nicht. Stimmt das? Ja, aber das heißt doch ein neues Lied. Nehmt ihr das Wort Gottes nicht ernst? Ja? Die Wahrheit ist, wenn man diesen Begriff betrachtet, es ist ein Lied, das in mir neu ist. Den meisten Leuten fällt es schwer, ganz spontan loszusingen und ihren Gedanken Ausdruck zu geben. Die einfach irgendwo hinzustellen und anzufangen zu preisen. Oh, Halleluja, du bist so gut. Das ist ja, schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man Nachbarn hat. Schwierig aber auch, das, was man tief im Herzen empfindet, auszudrücken für viele. Und von daher, dieses neue Lied heißt eigentlich, aus der tiefsten Tiefe des Herzens zu singen. Und dazu kann durchaus auch ein Lied dienen, das man kennt. Der Unterschied ist, ob man das jetzt ernst singt und von Herzen singt, oder ob man dabei schon ans Mittagessen denkt. Wir müssten diesen Test mal machen, falls das Lobpreisteam sich dem zur Verfügung stellt. Wir reihen hier eine Reihe frischer Pizzen auf und sagen dann so, und jetzt singt mal irgendein asketisches Lied. Und dann gucken wir mal, ob das genauso rüberkommt, wie wenn wir die Pizzen vorher weggeräumt haben. Also dieses Lied, das heißt aus tiefstem Herzengrunde singen. Sich dessen bewusst werden, was Gott getan hat und wer er ist und wie er ist. Und dann aus diesem Hintergrund raus singen. Es kann natürlich neu sein. Wenn jetzt Musiker da sind oder Menschen. Ich war einmal in einer Gemeinde und die hatten kein so großes Interesse daran, Lobpreis zu singen. Jedenfalls nicht so groß, dass sie neue Lieder eingebaut hätten. Und ich konnte immer mitsingen, ja. Wenn man nach 4 Jahren wiederkommt und man kennt die Lieder, ist schön, es hat so ein bisschen was Nostalgisches. Aber ich frage mich, wie diese Leute, die jeden Sonntag zusammengekommen sind und ein Repertoire von, ich weiß nicht, 50 Liedern hatten oder so, wie die dieses neue Lied frisch gehalten haben. Das ist das andere, dass Musiker manchmal sagen, okay, ich muss jetzt was völlig Neues spielen. Sie können sich nicht mehr dadurch ausdrücken, durch dieses Lied, weil sie es zu gut kennen. So, also, die Bibel, um das zusammenzufassen, diesen zweiten Punkt, ist voll von Aufforderungen, dass wir Gott ein neues Lied singen. Und dieses neue Lied heißt, es kommt aus uns, ganz tief aus uns raus. Jetzt sind wir wieder fit und frisch für den nächsten Punkt. Und zwar heißt der, ein Anbeter werden. Da unten, da seht ihr, grau in grau, Alltag, Sorge, Monotonie, Fehler, Ärger, Langeweile, Wut, all diese Dinge sind das, was in unserem Leben leider relativ reichlich vorkommt. Oder hat das jemand nicht? Er könnte dann Bücher schreiben und damit tierisch reich werden. Zumindest mit der Behauptung, glaubhaft. Wie kommen wir da unten raus und werden ein Anbeter? Ein paar ganz einfache Schritte. Das erste ist, erkennen, dass das etwas ist, wozu wir berufen sind. Die Dinge, über die wir gerade sprechen, Anbetung nicht einfach so als, sondern erkennen, ja, das ist was, wozu Gott mich berufen hat. Und wenn ich Gott näher komme, wenn ich Gott näher kennenlerne, dann werde ich zum Anbeter. Also erkennen, wo ich herkomme und wo ich hin kann. Der zweite Punkt ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, dieser ganzen Sache Priorität einzuräumen und zu sagen, ja, genau da will ich hin. Ihr kennt die Geschichte von Maria und Martha. Ja, Jesus hat bei denen gerne mal übernachtet, eingekehrt. Und Maria war eine junge Frau, die nichts Schöneres kannte, als zu seinen Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören. Und Martha war jemand, der wusste, was alles notwendig ist. Und sie hat alles getan. Und einmal, als Jesus da war Martha dann damit beschäftigt und hat Essen gemacht und dies und jenes. Maria saß zu seinen Füßen und hat ihm zugehört. Und Martha hat gesagt, Meister, stört dich das gar nicht, dass diese Frau, die eigentlich mit mir draußen in der Küche sein sollte, den ganzen Tag hier zu deinen Füßen sitzt und ich habe die ganze Arbeit. Der Sohn Gottes, Messias, Schöpfer des Universums, sitzt in ihrem Wohnzimmer und das ist ihr Problem. Wir sind oft genauso. Und deswegen brauchen wir diese Entscheidung zu sehen, ja, all das hier ist Not. Jesus sagt zu ihr nicht, Martha, das ist alles völliger Blödsinn, was du machst. Aber er sagt, etwas anderes aber ist notwendig, nämlich diese Nähe und diese Beziehung. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll von ihr nicht genommen werden. Und wir sind genauso gefordert, uns zu entscheiden. In all dem, was um uns herum passiert, in diesen ganzen Prioritäten, nehmen wir uns die Zeit. Machen wir das zu einem Teil unseres Lebens. Sagen wir, ich möchte diese Beziehung zu Gott, ich möchte sie entwickeln, ich möchte sie ausleben, ihn will ich erkennen. Und darin zum Anbeter werden. Das ist, was was dir kein Mensch abnehmen kann. Dieser Moment, in dem der Esel vor dir anhält, Jesus den Blick auf dich richtet, seine Augen deine Augen treffen und du sagst, ich muss weg. Oder du sagst, Maria nach der Auferstehung, mein Meister, mein Herr, Rabbi, und in diese Anbetung reingehst. Also, diese Entscheidung, die liegt bei jedem Einzelnen. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe so viel zu tun, ich habe so viele andere Dinge, die gar nicht glauben können, dass das funktionieren kann irgendwie. Wenn ich mir jetzt wirklich Zeit nehme, wenn ich jetzt wirklich in diese Beziehung reingehe. Also die Vorstellung, eine halbe Stunde am Tag, wie soll ich denn die Zeit haben? Du wirst rausfinden, du hast sie. Oder die Unsicherheit. Das, was wir vorher gesagt hatten, wenn du einen Vater hattest, dem du nicht vertrauen konntest, wo du nie wusstest, wenn du zu ihm kommst, schlägt er mich oder nimmt er mich in den Arm? Darf ich auf seinen Schoß oder stößt er mich weg? Vielleicht ist er betrunken oder ist er nicht betrunken? Wenn du so einen Vater hattest und das ganz tief in dir drin ist und eine Verletzung ist, eine Verwundung und du sagst, ich weiß nicht, ob ich diesem Gott so vertrauen kann, dann musst du dich entscheiden, es auszuprobieren und du wirst rausfinden, dass du ihm vertrauen kannst. Es gibt ganz, ganz viele Leute hier, die dir das bezeugen können. Die dir bezeugen können, ja, du kannst diesem Gott vertrauen. Egal, was dem im Weg steht, wenn du dich entscheidest, wenn du sagst, ich will in diese Beziehung zu Gott kommen, ich will ein Anbeter werden. Ungeachtet der Umstände. Paulus und Silas im Gefängnis. Geschlagen. Das waren damals nicht so diese Luxuskneste wie heute. Kein einziges Fernsehprogramm. Kein Hofgang. Futter war verschimmelt und dann musste man es auch noch gegen die Ratten verteidigen. Und was machen die um Mitternacht? Die loben Gott und singen. Offensichtlich war in ihnen drin so viel von diesem Ich weiß mich von Gott erkannt und ich erkenne Gott, dass es ihnen ziemlich egal war, was die äußere Hülle gerade durchgemacht hat. Also in allen Umständen, ungeachtet der Umstände, müssen wir uns entscheiden, ein Anbeter zu sein. Anbeter sein hat eine ganze Menge zu tun mit unserem Lebensstil und mit unserem Alltag. Wenn du hierher kommst am Sonntag und du machst diese halbe Stunde Anbetung und dann vielleicht nochmal in der Hauszelle eine Viertelstunde, wovon du 14 Minuten brauchst, um überhaupt abzuschalten, weil der Tag so anstrengend war, dann wird es dir schwerfallen, diese Qualität an Anbetung zu entwickeln. Der Esel mit Jesus ist schon vorbei, bevor du überhaupt gemerkt hast, dass er da war. Also, es ist eine Frage der Übung und eine Frage des Lebensstils. Eine Frage, was tue ich zuerst? Wie reagiere ich, wenn irgendwelche schlechten Dinge tun? Die beiden, die ich gerade erwähnt habe, im Gefängnis. Bin ich dann zuerst mal, und nachdem ich mich richtig abreagiert habe, da sage ich dann, aber Gott ist ja gut. Oder ist das einfach so tief in mir drin durch Übung? Ich kann in den Punkt jetzt nicht wesentlich weiter reingehen. Wie gesagt, wir haben Unterlagen dazu für jeden, der das nacharbeiten möchte. Also, wir erkennen, dass wir zur Anbetung berufen sind. Wir entscheiden uns, dem Priorität zu geben, dem Zeit einzuräumen. Und wir sagen, ich belüge mich jetzt nicht selber, ja, ich schalte nicht mein Gehirn ab, aber egal wie die Umstände sind, ich will ein Anbeter sein. Und dein Leben wird sich verändern und deine Umgebung wird sich verändern. So, Anbetung wirkt auch. Ganz wichtig, wir beten nicht an, weil Anbetung wirkt. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, wir machen jetzt Lobpreis, weil Gott wohnt ja im Lobpreis seines Volkes und dann erwarten wir, dass er hier kommt und dass er sich hier zeigt und dass Heilungen auftreten, das nicht. Also bitte, dieses Beispiel vorher von dem Typen, der mit den Blumen daherkommt, ja, das wäre in diesem Bild so, als sagt er, ich komme daher und ich lobe meine Freundin und ich bringe ihr Blumen mit und ich sage ihr, wie toll ich sie finde, denn vielleicht kriege ich sie damit ins Bett. Ja, das ist ungefähr das gleiche Bild. Wenn du zu Gott kommst und sagst, ich lobe dich, ich preise dich, ich liebe deinen Namen und außerdem habe ich hier was und da was und da was. Eigentlich müsste es jetzt schon weg sein. Also, Anbetung wirkt, aber wir beten nicht an, um diese Wirkung hinzukriegen. Wenn du ein Anbeter wirst, dann wirst du feststellen, dass deine Lebensqualität steigt und du wirst Auswirkungen in deinem Umfeld merken. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst, dass deine Arbeitssituation schwierig ist und du überlegst dir, wie du in eine neue Arbeit reinkommen kannst oder was in dieser Arbeit sich ändern wird oder ob sich da jemals was ändern wird. Und du suchst danach und suchst danach und suchst danach, dann passiert manchmal gar nichts. Aber wenn du das ein Stück weit abgibst und beschließt, in den Umständen ein Anbeter zu sein, stellst du fest, wenn du das nächste Mal in Richtung der Umstände guckst, dass die sich plötzlich verändert haben. Und auch das können sehr, sehr viele bezeugen. Okay, Anbetung wirkt. Wir wollen uns nicht tiefer damit beschäftigen. Es ist Zeit für die Hausaufgaben an dieser Stelle. Wie gesagt, wir haben Unterlagen, die ermöglichen auch in diesem Bereich so weiter. Ein letzter Punkt. Eine letzte Bibelstelle. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist eine seltsame Aussage. Jesus traf eine Frau und diese Frau erkannte langsam aber sicher, wer er ist. Und irgendwann sagte sie, ja, aber die Juden sagen, man muss in Jerusalem anbeten. Und wir Samaritaner, wir sagen, man kann überall anbeten. Und Jesus antwortet letztendlich hiermit. Er sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das ist ein Vers, den wir verstehen müssen. Im Geist anbeten heißt, in diesem tiefen Zentrum, in unserem Innern, das erneuert wurde, bei der neuen Geburt. Das muss ich kurz erklären. Wenn du kein Christ bist, dann fehlt dir ein grundlegendes Stück, das dich mit Gott verbindet. Irgendwann kommst du und stellst fest, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin getrennt von Gott durch das, was ich getan habe. Und du bittest um Vergebung und in dem Augenblick stellt Gott dieses Verbindungsstück wieder her. Es passieren noch andere Dinge, aber in dem Moment trittst du in Verbindung mit Gott. Und aus diesem Verbindungsstück, aus diesem Zentrum deines Wesens, aus deinem Geist heraus, da kannst du Gott anbeten. Das ist die Tiefe des Herzens. Das ist das, wo das neue Lied entspringt. Der andere Teil, in der Wahrheit anbeten. Ich dachte lange Zeit, das heißt einfach, benimm dich anständig. Anbetung muss Auswirkungen auf dein tägliches Leben haben. Aber das heißt es nicht. Wenn man dem nachgeht, dann stellt man fest, in der Wahrheit anbeten heißt Transparenz. Das heißt, ich bin bereit, totale Transparenz gegenüber Gott zu entwickeln. Nicht unbedingt gegenüber meinem Nächsten, das wird natürlich Auswirkungen haben auf meine Beziehung zu anderen, aber in dem Moment, in dem Jesus mich anschaut, da bin ich vollkommen offen gegen ihn. Und das fällt uns schwer, weil wir an vielen, vielen Stellen denken, wir müssen uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ja? Ich darf ja nicht zornig sein und ich darf das nicht und ich darf dieses nicht und ich darf jenes nicht und vor allen Dingen eins nicht, wenn ich eine gute Beziehung haben möchte, dann darf ich nicht unehrlich sein. Und darum geht es hier. In der Wahrheit anbeten heißt die völlige Transparenz, die völlige Offenheit in allem gegenüber Gott. Ihn in alles reinlassen. Ja? Und ich kenne Menschen, die sind auf einem super Weg, die sind auf einem super Weg, die machen total toll, bearbeiten die Probleme in ihrem Leben, die Problembereiche. Und Gott sagt zu ihnen, seid ermutigt, ihn auch in die anderen Bereiche reinzulassen. Das sagt Gott zu jedem. Seid ermutigt, mich in die Bereiche reinzulassen, bei denen ihr gar nicht denkt, dass sie schwierig sind. Oder aus anderen Gründen denkt, dass ich da nichts zu suchen habe. Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten, heißt, ihn überall reinzulassen. Und das ist auch wieder beruhigend, denn wir dürfen mit absolut allem offen und ehrlich zu ihm kommen. Und wir wissen, dass davon unsere Beziehung nicht getrübt wird, sondern noch besser wird. Amen.